Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno Kreisky Forums, liebe Gäste hier im Saal und auch alle Zuseher an den digitalen Endgeräten und unsere Zuseher beim Wiener Stadtfernsehen W24. Ich darf Sie herzlich zu dieser Diskussion, zu diesem Gespräch im Bruno Kreisky Forum wieder begrüßen. Aber besonders begrüße ich hier Klaus Lederer, meinen Freund Klaus. Wunderbar, dass du wieder da bist. Dazu muss man sagen, das Kreisky Forum hat auch einen großen Treue-Koeffizienten. Klaus Lederer war das letzte Mal im Jahr 2009 hier. Wir haben das gerade recherchiert mit einem Text, mit einem Titel namens Links und Libertär. Also das war damals ein Vortrag, und der dann auch ein Text wurde, und ich kann mich erinnern, in Blättern für deutsche und internationale Politik erschienen ist und so weiter und so fort. Aber es sind wirklich 15 Jahre her. Er war damals noch ein sehr junger Mann, dem eine große Zukunft gewunken hat. Also er war gerade erst geworden Vorsitzender der Partei Die Linken in Berlin. Später wurde er Bürgermeister in Berlin, also hier würde man sagen Vizebürgermeister, in einer Koalition mit der SPD. Er repräsentierte dann die Linkspartei in dieser Koalition und war vor allem auch ein Kultursenator, und nicht ein Kultursenator, sondern der Kultursenator, der auch irgendwie ausstrahlte über Berlin hinaus. Aber darüber wollen wir dazu werden wir noch kommen. Wir sprechen heute über dieses Buch, Mit Links die Welt retten. Auch ein bisschen im Geiste geschrieben, schon natürlich auch eine Fortsetzung dieses Textes oder des Geistes, den wir damals diskutiert haben, Links und Libertär, aber darauf kommen wir noch. Interessant finde ich an dem Buch, Klaus, dass es ja auch ein sehr persönliches Buch ist. Jetzt nicht im Sinne dieser neuen, modischen Selbstspiegelungsliteratur, wo es nur ums Ich geht, aber auch nicht bloß analytisch, als würde das Ich keine Rolle spielen, sondern es spielt schon eine Rolle, wer du bist und welches Denken du hast und woher dieses Denken sich biografisch entwickelt hat. Das fängt ja auch an mit deinen Jugendtagen in den letzten Jahren der DDR. Du bist ja aufgewachsen, wo nochmal?
In Frankfurt-Oder, bis 1988 in Frankfurt-Oder, und dann im Schlepptau meiner Eltern als noch Minderjähriger nach Berlin rechtzeitig, vor den großen Ereignissen von 1989-90.
Das war da wahrscheinlich dann noch Gymnasiast, ne?
Richtig.
Wo war das, über Dunkerstraße?
Nee, ich war in der Heinrich-Hertz-Schule, die war in Friedrichshain. Und wir lebten in Hohenschönhausen. Das hieß, jeden Tag eine erkleckliche Strecke in die Stadt zu fahren. Dann wieder zurück. Weil das war eine Mathe- und Physikschule. Ich wollte eigentlich Astrophysiker werden, dadurch hatte ich mich auf dieser Schule beworben, wurde da angenommen und habe dann da tatsächlich 92 mein Abitur gemacht. Und der Vorteil einer Schule, die in der Innenstadt lag, war, dass ich auch relativ nah dran war am Geschehen, als die Dinge dann in Bewegung kamen.
Also 89, ja. Vorher warst du ja sozusagen aus einer Regimetreuen, oder wie man es nennt, den marxistisch-leninistischen Dogmen entsprechenden Familie auch, und du selber auch in dem, sozusagen, du hast an der Richtigkeit dieser Positionen nicht gezweifelt, oder?
Nein, ich bin aufgewachsen als ein Kind, was mit den offiziellen Ansichten der DDR in der Schule konfrontiert worden ist, im Elternhaus. Meine Eltern waren Mitglieder der SED, was nicht bedeutet, dass sie nicht kritisch waren und dass wir zu Hause keine kritischen Debatten geführt haben. Aber es war nicht das, was man Opposition nennen könnte oder irgendwie für die staatlichen Überwachungsorgane verdächtiges Verhalten. Wobei, wenn ich heute manchmal so drüber nachdenke, sind das natürlich auch nur wirklich Bruchteile der Bevölkerung gewesen, die das wirklich waren. Aus der heutigen Perspektive hört sich das ja immer so an, als wären das richtig viele gewesen. Also es war schon im Großen und Ganzen so, dass die offiziellen Sichten auf das Land, die offiziellen Sichten auf den real existierenden Sozialismus und so weiter und so weiter, das waren, was ich bis zu meinem 15. Lebensjahr mitbekommen habe. Und das ist ja dann die Zeit, wo man sich so seine ersten eigenen Gedanken macht. Dann kamen aber so Dinge wie das Sputnik-Verbot, das war so ein Digest der sowjetischen Presse in der DDR, geprägt von Gorbatschow, geprägt von Perestroika und Glasnost. Und dann hieß es euphemistisch, dass der Postzeitungsvertrieb die Zeitung nicht mehr ausliefert, was gleichbedeutend damit war, dass sie de facto verboten war. Und so ein paar dieser Ereignisse haben mich dann schon zweifeln lassen. Und, ja, an der Schule meiner Schwester wurden Schülerinnen und Schüler relegiert, also von der Schule geworfen, weil sie dort die Militärpolitik der SED angezweifelt haben und so weiter. Also es war eine Zeit, in der die Widersprüche spürbarer wurden und die Zeit fiel zusammen mit der Zeit, wo ich eben mir meine ersten Gedanken gemacht habe, meine ersten Überlegungen gemacht habe. Und dann war es eben schon so, dann ging es Schlag auf Schlag, das war eine Dynamik, die in der Zeit steckte. Eine krasse, also man merkte, überall war Geschichte, ja. Du merktest sozusagen, hier kommt was in Bewegung und du wusstest morgens, wenn du aus dem Haus gehst, eigentlich nicht mehr, was nachmittags passiert. Also spätestens mit dem Zeitpunkt, wo dann Ungarn die Grenze aufgemacht hat, das Massaker am Tiananmenplatz, die Massenfluchten aus der DDR, da war klar, hier passiert jetzt was.
Ja. So. Und da reden wir jetzt über das Jahr 89, die Monate vor dem vor der Wende, das hat sie ja eben mit der Massenflucht angekündigt und dann war die Wende ja auch, hat ja keinen Termin, sondern einen Prozess, für viele, die sich daran erinnern. Und du warst damals 15 Jahre alt, ne?
Ich war damals 15 Jahre alt und ich habe natürlich dadurch, dass ich das sehr live erlebt habe und das für mich auch mit einer großen, eine große emotionale Komponente hat, etwas, was mich auch sehr geprägt hat, natürlich die Erinnerung daran, mit welcher Zielsetzung diese Revolution zunächst Fahrt aufgenommen hat. Und das war ja die Herrschenden, die abgewirtschaftet hatten, die das Land ökonomisch bankrott gemacht haben, aber eben auch einen politischen Bankrott geführt haben, an ihren eigenen Maßstäben zu messen. Und das Ziel war am Anfang zumindest nicht, die deutsch-deutsche Vereinigung zu vollziehen und unter den Kautelen des Einigungsvertrags und letztlich den Rahmenbedingungen der Bundesrepublik Deutschland Teil der Bundesrepublik zu werden. Und das ist etwas, was ich heute in der linken Sicht auf die eigene Geschichte als absolut verschüttet wahrnehme. Das spielt eigentlich keine Rolle mehr. Es spielt auch in der deutschen Linken keine Rolle mehr. Es spielte spätestens seit dem Zeitpunkt auch in meiner Partei keine Rolle mehr, als Oskar Lafontaine dann in diesem Verschmelzungsprozess Vorsitzender wurde und gesagt hat, so und jetzt bin ich hier und jetzt machen wir das mal so, wie ich das will und wie ich mir das vorstelle. Weil natürlich ist ganz klar, die Perspektive des Saarlands ist nicht komplett identisch mit der, die ich in Ost-Berlin hatte. Und ich kam dann, es bildeten sich Jugendorganisationen. Ich habe dann mit Freundinnen und Freunden zusammen einen Verein gegründet, Verband gegründet, der nannte sich Marxistische Jugendvereinigung Junge Linke. Und diese war in der gesamten DDR tatsächlich auch, hatten wir dann Basisgruppen, wie wir das nannten. Und für die war ich dann in Berlin am Runden Tisch der Jugend. Und irgendwann kam dann, also die Runden Tische bildeten sich dann im Dezember 1989 zunächst der zentrale Runde Tisch der DDR. Und dann in Kommunen, in den Bezirken gab es dann diese runden Tische auch. Und in Berlin bildete sich dann eben auch einer, ich weiß gar nicht mehr genau, ob es Dezember oder Januar war. Und dann kam vom runden Tisch Berlins die Aufforderung an den runden Tisch, entsendet doch mal zwei Leute, ihr habt da eine Stimme ab jetzt. Und da hat sich der runde Tisch entschieden, einen Vertreter des christlichen Jungmännerwerks und mich dahin zu schicken. Das, für mich war das eine Schule der Demokratie, weil natürlich waren für mich Leute, die irgendwie in religiösen Gruppen waren und so weiter, das war mir suspekt. Also das ist ja klar, mit meiner Biografie, mit meinen Prägungen war das etwas, dem ich sehr, sehr skeptisch gegenüberstand. Das war meine erste Erfahrung mit jemandem, der nun wirklich in vielen Dingen komplett anders sozialisiert ist, komplett anders denkt. Wir hatten diese eine Stimme, wir mussten diese Stimme gemeinsam abgeben und das setzte jedes Mal einen Kommunikationsprozess voraus, wie wir uns in dieser und in jener und in solcher Frage dann gemeinsam verhalten. Und das war für mich ein sehr, sehr prägendes Moment. Überhaupt kann ich eigentlich sagen, dass diese ganze Zeit für mich ultimativ prägend war. Und deswegen fängt dieses Buch mit 1989 auch an. Und ich habe ja am Schluss dann auch gesagt, ich bin im Grunde in diesem Sinne ein 1989er. Mhm. Diese Erfahrung, dass wir heute in der Bundesrepublik eigentlich die friedliche Revolution in der DDR eigentlich nur aus der Perspektive des Ergebnisses betrachten, ist schon aus meiner Perspektive eine verpasste Chance.
Mhm. Was meinst du mit Ergebnis?
Naja,
Ergebnis im Sinne von Einheit.
Am Anfang hieß es, wir sind das Volk. Ja. Da ging es um freie Wahlen, da ging es auch um Reisefreiheit, da ging es um Grundrechte und Menschenrechte, da ging es aber auch um Debatten, um einen möglichen dritten Weg. Ich erinnere mich an die Gründungsurkunde des neuen Forums aus dem September 1989, die ist aus meiner Perspektive heute noch hochaktuell. Also das ist durchaus etwas, womit man heute noch in gesellschaftliche Debatten einsteigen könnte, über die Frage beispielsweise grenzenlosen Wachstums, über die Frage der ungleichen ökonomischen Beziehungen zwischen den Ländern des globalen Nordens und anderen Teilen der Welt, also den Industriestaaten und den eher weniger industrialisierten Nationen und so weiter. Und im Herbst gab es dann in der Tat ja auch die Diskussion um die Frage, soll es eine Konföderation zunächst geben, die erstmal auch einen Verständigungsprozess der DDR-Bevölkerung ermöglicht hätte. Wo will man eigentlich hin? Was will man eigentlich? Das wurde dann zunehmend, als auch klar war, die DDR ist ökonomisch bankrott. Ein großer Teil der DDR-Bevölkerung hatte auch den Kanal voll. Und dann kam eben Helmut Kohl und hat gesagt, ich gebe euch jetzt die Westmark. Und diese Träume, diese Vorstellung vom dritten Weg, diese Vorstellung von Alternativen zu dem, was in der Bundesrepublik Deutschland im Westen existierte, dieser Traum war dann am 18. März nach den Volkskammerwahlen relativ schnell ausgeträumt. Da war klar, das geht jetzt im Grunde nur noch ums Kleingedruckte. Aber im Großen und Ganzen wird jetzt zunächst also die Währungsunion vollzogen und dann absehbar später, nicht wenige Zeit später, werden dann die neu gebildeten Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland beitreten. Und dann hat es sich erledigt. In der damaligen Perspektive war das nicht irrational, weil der Westen sozusagen hatte volle Warenregale, hatte Grund- und Menschenrechte verwirklicht. Und warum sollte man sich jetzt große Gedanken um die Frage machen, wo man hin will, wenn man da schon im Grunde eine Blaupause hat, ein Role Model hat und das Glück hat, durch die Zugehörigkeit zu einer Nation, mit allen Fragezeichen, die man zu der Frage machen könnte, wenn man die Möglichkeit hat, mit der Vereinigung sich diesen ganzen Kladderadatsch vom Hals zu schaffen. Was ich erst später verstanden habe, ist, dass die Voraussetzungen, die ökonomischen Voraussetzungen, die politischen Voraussetzungen für diese Erfolgsgeschichte eigentlich schon damals am Bröckeln waren.
Klar, also im Nachhinein lässt sich natürlich das leicht erklären, dass es eine Art von Rationalität und auch fast Zwangsläufigkeit gab, dass sich Dinge so entwickeln, wie sie sich entwickelt haben, aber diese Monate, die du halt hier auch beschreibst, das ist eine Art Versprechen auf etwas Neues, das auch was anderes ist, sei es ein Sozialismus mit menschlichem Antlitz oder wie man es nennen mag, oder ein basisdemokratischer, demokratischer Sozialismus, das war damals virulent, wie du 15 warst und am runden Tisch, der ja diese Transformationen von einem autoritären Regime zu einem nicht mehr autoritären Regime ja auch vorgenommen hat. Keine Zweifel, dass das sozusagen spannende, aber chaotische, aber gleichzeitig auch wahnsinnig prägende Jahre waren, Monate waren. Und dann schreibst du auch in deinem Buch, irgendwo hast du dann ein Graffiti gelesen, das ist übrigens aus der letzte Satz von Brecht, ich glaube Trommeln in der Nacht, aber es kann auch das Dickicht der Städte sein, leg mich jetzt nicht fest, das lautet, das Chaos ist aufgebraucht, es war die beste Zeit.
Ja, das befand sich an einem Dienstleistungswürfel in Mitte, in der Nähe der Volksbühne. Es stand, hing dieses Graffiti, das war dann noch bis 97 oder so zu sehen. Dann war das Ding auch so runtergerockt, dass es eine Fassadensanierung brauchte und damit war natürlich auch das Graffito weg.
Also gut, wir sprachen jetzt von den frühen, Ende der 80er Jahre, frühen 90er Jahren. Relativ bald haben wir uns übrigens ja sogar kennengelernt, das sollen wir hier jetzt auch sagen. So muss ich Mitte der 90er Jahre gewesen sein, also du 20, ich 28 oder so irgendwas. Ich war ja damals Korrespondent vom Profil und wir hatten die gleichen Freundeskreise und insbesondere die gleichen Kneipen. Aber ich mache jetzt einen ganz groben, großen Sprung. Dann der Kultursenator Klaus Lederer, du bist jetzt abgetreten. Vor einem Jahr. Es war ja eigentlich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, sowohl für deine Partei als auch du. Ich erinnere daran, dass es Phasen gegeben hat, da warst du der populärste Politiker überhaupt von Berlin, obwohl du sozusagen nicht von der größten Partei warst. Ja. Und wie du gegangen bist, der Spiegel hat jetzt geschrieben, Politstar, und du hast fast weinerliche Nachrufe, nicht Nachrufe, aber Nachrufe als Amt, in der FAZ gehabt. Also sozusagen ein linken Politiker, der sozusagen von links bis rechts, von mehr oder weniger, wo alle sagen, ja, der war eigentlich Und denen ist schade. Also selbst diejenigen, die froh waren, dass eine andere Koalition ist, haben gesagt, um den Lederer ist schon schade. Ist ja eigentlich eine fast unglaubliche Geschichte, oder?
Ja, das ist, vielleicht hat das jetzt aber auch wieder ein bisschen was damit zu tun, dass zum einen in der Zeit wo es die Linke nicht ganz so leicht hat, ist es natürlich schon auch wichtig, dass eine gesellschaftliche Linke auch mit Personen in irgendeiner Weise präsent ist und diesen Personen auch was zugetraut wird. Und diese Personen, das ist mir immer ganz wichtig, linke Politik muss in der Lage sein, über die eigene Bubble hinauszuwirken. Sie muss in der Lage sein, anschlussfähig zu sein an andere gesellschaftliche Akteurinnen und Akteursgruppen. Ja, Linke haben in der Geschichte, wenn man zurückblickt, Dinge eigentlich immer nur im Bündnis mit anderen Kräften durchsetzen können, wo es Übereinstimmungen gab in Bezug auf bestimmte Vorhaben, bestimmte grundsätzliche Entwicklungslinien in kurzer Perspektive. Also jetzt mal völlig egal, wo man irgendwann mal landen will nach seiner gesellschaftlichen Vorstellung. Die Linke war immer nur erfolgreich, wenn es ihr gelungen ist, gesellschaftliche Mehrheiten zu mobilisieren. Und das ist auch das, was jemand wie Bodo Ramelow ja in Thüringen ganz gut hinbekommt. Ne? Also wie kriegt man eigentlich hin, dass eine Linke auch Rückhalt von Leuten bekommt, die sich selber nicht als links definieren? Und das bedeutet, man muss mehr als den Leuten gut genug erklären können, wie die Welt funktioniert. Es schadet allerdings auch nichts, wenn man irgendwie sowas wie eine Überzeugung und ein Weltdeutungsangebot macht. Ja, aber es muss ein Weltdeutungsangebot sein, was mit den Realitäten der Leute irgendwie zu tun hat, auch wenn sie nicht durch die linke Unigruppe gegangen sind, sage ich jetzt mal. So. Und dann kommt natürlich dazu Kultur. Ist in einer Stadt wie Berlin natürlich ein ganz, ganz relevanter Faktor, weil nach 1989, 90 hat ein beispielloser Deindustrialisierungsprozess eingesetzt. Die Stadt hatte in den 90er Jahren die Vereinigungslasten zu stemmen der beiden Stadthälften. Die Hauptstadtwerdung war auch eine Herausforderung und ist da auch durch ein Tal der Tränen gelaufen, was sozusagen auch so die Finanzsituation der Stadt anging. Und natürlich ist Kultur immer durchaus eine Leuchtturmveranstaltung. Ne? Also der Staat fördert Kultur, exzellente Kultur, fördert damit aber ein Stück weit natürlich auch ein Distinktionsfeld für Teile der Stadtgesellschaft. Ja? Für viele andere ist Kultur nicht unbedingt der Bereich, irgendwie das Feld, wo nun öffentliche Förderung, öffentliche Unterstützung, Bereitstellung einer Infrastruktur so zentral wichtig ist. Und für mich waren beide Ansprüche gleichrangig. Und natürlich haben am Anfang alle gesagt, jetzt kommt der Lederer, der wird jetzt mal die Opern irgendwie schleifen oder wird, was weiß ich, ja, der wird irgendwie alles, was man sozusagen als Bürgerliche oder als Hochkultur versteht, kann er sowieso nichts mit anfangen. Und dann haben die Leute nach einer Weile verstanden, nee, der macht genau das Gegenteil. Er versucht sich einerseits um diesen Bereich zu kümmern und den auch verantwortungsvoll zu gestalten, auch mit einer gewissen Transparenz, mit einer Verlässlichkeit, auch mit einer Stärkung bestimmter Bereiche, die jetzt heutzutage auch gestärkt werden müssen, gerade nach langer Zeit des Kaputtsparens, muss man ja sagen. So. Und die andere Dimension des Ganzen war aber eben auch dann der Anspruch, Kultur für alle, das heißt also die Hürden abzusenken, den Zugang, die Zugänglichkeit zu den kulturellen Angeboten zu verbessern und die vor allem in der Breite der Stadt, also Berlin ist ja eine riesige Stadt und im Wesentlichen spielen sich natürlich die großen kulturellen Angebote in der Innenstadt ab. Ja? Und der Stadtrand, der ist da schlechterdings nicht gut versorgt. So. Und da geht es dann eben um Fragen von Ausstattung von Musikschulen, von Ausstattung von Jugendkunstschulen, von einer Entwicklung und Stärkung eines Bibliotheksnetzes für alle zugänglich. Ja? Bibliotheken, die meistgenutzten Kultureinrichtungen. Und das scheint ganz gut funktioniert zu haben. Das fanden die Leute auch gut. Und natürlich bleibt dann trotzdem immer noch der linke Anspruch. Also in einer Stadt, wo gerade nach der Finanzkrise von 2008, 2009 ganz massiv in Betongold investiert worden ist und investiert wird immer noch, ja, Spekulation mit Grund und Boden massiv stattfindet, wo Verdrängung passiert und damit natürlich auch die Produktionsbedingungen für Kunst immer schlechter werden, was gegenzusteuern und zu sagen, nein, wir stellen als Stadt, das macht ja Veronika hier in Wien auch, Ja, das ist, finde ich, aber in Wien hat eine ganz andere Tradition des Gemeineigentums, des öffentlichen Eigentums, des öffentlich zugänglichen Eigentums, als es Berlin hatte. Ja. Die deutsche Sozialdemokratie ist ja im Neoliberalismus komplett abgedreht. Ja. Da wurde ja alles verkloppt, was nicht nied- und nagelfest war. Und der Name Thilo Sarrazin ist sicherlich auch dem einen oder der anderen noch ein Begriff, der in Berlin als Finanzsenator im Grunde mit Folien durch die Gegend gerannt ist und nur gesagt hat, wir müssen hier noch viel mehr verscheuern und verkaufen und verschleudern. Und da zu sagen, wir versuchen in dem Bereich eine Rückgewinnung des Öffentlichen, indem wir auch öffentliche Immobilien ertüchtigen, indem wir auch wichtige Kulturorte zurückkaufen und damit dieser Spekulations- und Profitmaximierungsdynamik was Eigenes entgegensetzen. So. Und das war offenbar ein Angebot, was von den, sage ich jetzt mal, Wilmersdorfer Witwen bis zu den Friedrichshainer Autonomen irgendwie nicht so schlecht angenommen und wahrgenommen worden ist und zeigt mir umgekehrt aber auch wieder, und wir werden ja hoffentlich in Thüringen sehen, dass das Setzen auf sowas funktioniert. Du brauchst eben nicht nur immer eine gute Idee und du musst nicht durch die Welt rennen und allen erklären, wo sie falsch liegen, sondern du brauchst am Ende Pragmatismus, aber auch ein gesundes Stück Utopie. Mhm. Und am Ende entscheidend ist immer die Um- und Durchsetzungsperspektive. Mhm. Ja, wer die nicht hat und wer kein Personal aufbieten kann, was eine solche Durchsetzungsperspektive auch garantiert oder zumindest als Möglichkeit erscheinen lässt, kann eigentlich abtreten. Und das ist das Dilemma. Ich weiß nicht, inwieweit Sie das verfolgen. Also meine Partei ist gerade in einem Niedergang begriffen und ich mache mir große Sorgen, ob sie die Kurve noch kriegt. Und nun wird ganz viel über die KPÖ bei uns geredet und wir reden bei uns, die Deutsche Linke redet immer ganz viel über die, die woanders Erfolg haben. Aber wir gucken als Partei sehr, sehr selten dahin, wo wir selber Erfolg hatten. Man sucht dann in Venezuela.
Das war in dem Fall konkret insbesondere Berlin und Thüringen.
So, ja, ich würde jetzt Bremen muss man natürlich, noch dazu nehmen. Bitte? Bremen würde ich jetzt schon ja. auch noch dazu nehmen, die ja gerade die Koalition wieder aufgelegt haben, die sozialdemokratisch-linke Koalition wieder aufgelegt haben mit den Grünen an Bord. Und wo die Protagonistinnen, das waren eben vor allem zwei starke Frauen im Senat, auch exzellente Kompetenzwerte zugeschrieben bekommen haben und wo man schon auch sagen kann, dass dieses Ergebnis hat auch mit dieser konkreten Bilanz und mit dem wandelnden Personal zu tun.
Jetzt ist natürlich auch Berlin und Thüringen vollständig unterschiedliche sozusagen Länder, Bundesländer. Das eine ist sozusagen die Metropole, auch die internationale Metropole Deutschlands. Sehr jugendlich und studentisch und künstlerisch und was weiß ich was geprägt, während Thüringen ja natürlich ein Flächenbundesland ist mit besonders wenig städtischer Verdichtung. Natürlich braucht es da ganz andere Linke, oder? Was ist so, gibt's da trotzdem ein gemeinsames Erfolgserlebnis, Erfolgsrezept?
Also ich glaube, dass es erstmal einen Kompass braucht und der muss sich vermitteln. So, und ich bin ja mit Bodo Ramelow auch persönlich befreundet und da gibt es sicherlich Punkte, wo wir nicht einer Meinung sind, aber es ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend, welche Punkte gibt es, wo wir tatsächlich auch eine eigene Haltung haben, eine gemeinsame Haltung haben und diese Haltung auch nach außen vertreten und trotzdem im Konkreten liefern. Und ja, wir haben ja... Thüringen ist im Grunde sozusagen das Kernland des deutschen Faschismus mit Björn Höcke. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Also da ist im Grunde die AfD in Reinkultur als rechtsextreme Partei am Start. Und Höcke ist da, und die werden gerade in Umfragen als stärkste Partei gehandelt. Die harte Auseinandersetzung spielt sich noch ab. Ramelow hat jetzt eine Minderheitsregierung geführt aus Grünen und Linken. Und dann gibt es eben noch die CDU und dann gibt es noch die... Grünen und Sozialdemokraten und die CDU hat im Grunde so eine ambivalente Haltung eingenommen dazu, hat mal mitgemacht und mal nicht mitgemacht. Davor hat das mit einer knappen Mehrheit funktioniert, aber auch nur mit einer ganz, ganz hauchdünnen Mehrheit. Aber Bodo Ramelow ist eben in dem Land trotz alledem der mit Abstand beliebteste Politiker. Wenn man eine Direktwahl des Ministerpräsidenten dort vollziehen würde, ist ein, wenn man die Zahlen sich anguckt, beliebter als alle anderen Spitzenkandidaten der übrigen Parteien zusammen. Und das ist natürlich was, das hat was damit zu tun, dass er zum einen nahbar ist bei den Leuten. Der kennt jeden Stein, der kennt jeden Weg da, der kennt die Leute, der weicht den Auseinandersetzungen nicht aus. Macht das durchaus auch beherzt, vertritt dabei seine Positionen, aber er macht eben auch keinen Hehl. Also er wird sich niemals opportunistisch einer tendenziell rassistischen Grundstimmung im Land anwanzen, sondern er sagt dann eben, passt auf, liebe Leute, unser Land wird älter, wir haben hier massiven Wegzug junger Leute gehabt in den Zeiten, gerade in den Nachwendezeiten, wir sind ein überaltertes Bundesland, wir können froh sein, wenn wir Zuwanderung haben, denn wer Und da ist ja dann auch ein Freund, drastischer Wortwahl, wer soll euch eigentlich den Hintern abwischen, wenn ihr mal alt werdet, wenn die Vorstellungen, die die AfD hier hat, sich in diesem Land umsetzen. Also natürlich, klar, es ist sozusagen die strukturellen Probleme eines Landes wie Thüringen sind andere als die strukturellen Probleme Berlins. Wobei ich sagen würde, deine Perspektive auf Berlin ist natürlich auch eine, die stark die Innenstadt im Blick hat. Das ist in Marzahn-Hellersdorf schon anders,
in Reinickendorf. In Marzahn-Hellersdorf.
Ja, aber das ist ja nur weniger studentisch. Da würde ich schon mal sagen, ist von den Grundhaltungen der Leute vermutlich hat das mehr mit Teilen von Thüringen oder der ländlichen Region zu tun, als mit dem, was man jetzt in der Stadtmitte oder in Friedrichshain oder in Nordneukölln vorfindet.
Wir haben ja jetzt ein bisschen umkreist sozusagen zwei wesentliche Punkte biografischer Natur, also sozusagen die Initiation ins Politische und dann der Höhepunkt der Karriere, um ein bisschen auch die Person rauszustreichen. Aber das Buch handelt jetzt natürlich nicht nur von dir, sondern will eine Perspektive für eine Linke natürlich gesättigt und informiert durch das eigene Denken und durchs eigene Werden präsentieren. Du sprichst auch vom Sozialismus im 21. Jahrhundert, um den du dir Gedanken machst. Was ist der Sozialismus im 21. Jahrhundert? Ja, also für viele Leute ist ja sozusagen quasi, die auch politisch links stehen, heißt es ja manchmal so, das Schlimmste verhindern. Ein bisschen werden Wahlkämpfe immer so geführt, auch mit dieser imaginären Parole, wählt uns, mit uns wird es langsamer schlechter. Sozialismus im Sinne von einer utopischen Weltverbesserung, vielleicht sukzessive oder genau, vielleicht sogar mit einem historischen Ziel, das ist ja nicht so wahnsinnig in den Diskussionen. Was heißt Sozialismus im 21. Jahrhundert?
Naja, kann ich das einfach auch nochmal an den letzten, wenn man so will, 34 Jahren versuchen klarzumachen. Also wir haben ja eben festgehalten, ich bin im Grunde aufgewachsen mit ML klassisch. Also richtig strammer, orthodoxer Marxismus-Leninismus, das war sozusagen das, was ich in der Schule mitbekommen habe, was ich vermittelt bekommen habe. Dann kam diese Wendezeit, dann kam das Engagement als Jugendlicher. Ich habe dann Jugendverbandsarbeit gemacht, habe dann mein Studium gemacht, bin dann in die Partei eingetreten, habe mich erstmal im Bezirk Prenzlauer Berg, den gab es damals noch vor der Bezirksfusion, in der Bezirksverordnetenversammlung engagiert und. Und hatte eigentlich niemals vor, beruflich Politik zu machen. Das fand ich, dachte immer, naja, wenn man sich da erstmal reinbegibt, dann muss man auch ganz viel aufgeben. Ja, im Zweifelsfall auch persönliche Integrität und Lauterkeit, im Zweifelsfall auch muss man die Dinge schönreden, die man nicht schönreden will und so weiter. So. Dann kam ich aber dann doch irgendwann 2003 ins Parlament, als Gregor Gysi wegen einer Flugmeilenaffäre, wegen der er nicht hätte zurücktreten müssen, nach gut 100 Tagen, als Berliner Wirtschaftssenator hingeschmissen hat. Und da rutschte ich dann danach und dann saß ich plötzlich im Parlament und wurde 2005 Landesvorsitzender. Und seitdem war mein Leben eigentlich eins auf der Überholspur. Mhm. Also eine 80-Stunden-Woche war die Normalität. Und in der Senatszeit ist das natürlich alles noch mal krasser, weil du noch mal viel intensiver deine Zeit ausbeutest. Du wirst ja von Dritten organisiert und so weiter. Das heißt, das war eine Zeit, in der ich im Grunde sehr viel Input geben musste, sehr viel investieren musste, aber vergleichsweise wenig Zeit hatte, mir auch Input zu verschaffen. Ich habe das schon probiert. Ich war zum Beispiel beim Kreisky-Forum, habe hier dazu gelernt. So, also ich habe, ne, und auch mal hin und wieder habe ich auch mal ein Buch gelesen. So ist es nicht. Oder ne, man geht ja mit offenen Augen durch die Welt.
Oder wir waren in der Volksbühne und haben gemeinsam über Bücher
diskutiert. So ist es. Aber im Kern ist das eine Zeit, in der du wenig die Gelegenheit hast, mal systematisch auch zu reflektieren. Mhm. Und nun war Schluss. Also, und du hast gesagt, abgetreten, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Ich hätte ja gerne weitergemacht, aber die Koalition war halt nach der Wiederholungswahl, die SPD hat sich einfach für die Koalition mit der CDU entschieden und dem CDU-Mann das Rote Rathaus geschenkt. So, und damit waren wir raus. Und ich hatte nun plötzlich ganz viel Zeit. Und in diese Zeit kam dann der Anruf von Gunnar, meinem Verleger, Klaus, willst du nicht so ein Buch machen? Und dann kam halt dazu, wir haben in Berlin immer noch gute Wahlergebnisse gehabt, aber eigentlich ist meine Partei seit inzwischen einigen Jahren, reiht sich Misserfolg an Misserfolg. Und ich würde schon mal sagen, das Programm ist von 2011. Das war 2011 schon nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Und eigentlich haben wir keine der Krisen, keine der Probleme, keine der Erscheinungen, der Veränderungen der Welt, die sich seit 2010, 2011 abgespielt hat, ansatzweise programmatisch verarbeitet. Und inzwischen merke ich sogar, sind auch viele junge Mitglieder dazugekommen, dass es so ein Revival des Parolensozialismus gibt. So ein Revival auch orthodoxer Gesellschaftsvorstellungen, so Klassenkampfrhetorik und so weiter und so weiter. Und jetzt sage ich mir, naja, wir haben hier eigentlich Erfolg gehabt. Man will nicht so Erfolg haben, wie wir Erfolg haben. Aber wie will man dann Erfolg haben? Wie gesagt, jetzt loben sie alle die KPÖ, jetzt kommen die alle irgendwie, fahren sie alle nach Graz und nach
Salzburg
und Innsbruck und feiern das als das große Ding. Und das kam mir aber auch bekannt vor, weil meine Partei hat, wie gesagt, immer irgendwo anders auf der Welt Leute gefunden, die erfolgreich waren und die dann sozusagen als Projektionsfläche herhalten mussten, ohne dass man sich selber die Frage stellt, wie man eigentlich hierzulande unter den hiesigen Bedingungen Politik machen will. Und du musst natürlich erklären, warum braucht es eigentlich links neben der deutschen Sozialdemokratie eine Linke und was unterscheidet die von der Sozialdemokratie? Und mit meinem 1989er Start eigentlich in die Auseinandersetzung mit meiner Welt habe ich versucht, mal für mich auch in diesem Buch nachzuvollziehen, was hat mein Denken eigentlich noch mit dem orthodoxen ML zu tun? Was hat mein Kapitalismusverständnis eigentlich noch mit dem zu tun, was ich in der Schule gelernt habe, was Kapitalismus ist? Und das hat mich die vergangenen Jahre immer beschäftigt, aber das mal nochmal systematisch für mich selbst zusammenzutragen, mich mal einzuschließen und zu sagen, ich versuche das mal systematisch für mich auch darzustellen und runterzuschreiben, das ist eben jetzt passiert. Und ich würde eben, wenn ich von Sozialismus spreche, von Sozialismus, du hast jetzt gesagt, des 21. Jahrhunderts, dann würde ich sagen, der muss die Lehre gezogen haben aus 1989-90, also aus dem grandiosen Umschlagen einer ursprünglich mal sehr, sehr humanistischen Grundherangehensweise an Gesellschaftsveränderung hin zu einem totalitären Regime, was die eigenen Leute in den Gulag sperrt und alle anderen auch, wenn sie nicht spuren, also zu einem letztlich autoritären, diktatorischen Regime. Und muss sich auseinandersetzen mit einem Kapitalismus, der sich nicht mehr in einsetzen lässt mit dem Kapitalismus, der zu Marx' Zeiten existiert hat, was aber nicht bedeutet, dass nicht bestimmte analytische Kategorien von Marx nach wie vor aus meiner Perspektive absolut tauglich sind, um die Zustände in unserer Welt zu entfalten. Und dann kommt eben immer noch dazu, dass die Französische Revolution die Wurzel ist sowohl, wenn man es ernst nimmt, des Liberalismus, aber auch des Sozialismus. Weil die Französische Revolution bestimmte Grundprinzipien kodifiziert hat, erstmalig auch schriftlich festgehalten hat, auf die sich jetzt jeder Weltverbesserer beziehen durfte. Und das war die Freiheit, Gleichheit, sagen wir es mal etwas moderner, Geschwisterlichkeit und die Operationsform der Demokratie. Und das bleibt für mich der Kern des Sozialistischen, letztlich die Verheißung der Französischen Revolution, die unter kapitalistischen Bedingungen immer nur halb verwirklicht werden können, immer nur in der Schrumpfstufe verwirklicht werden können, endgültig zum Durchbruch zu bringen. Und das ist für mich im Grunde Sozialismus. Und dieser Sozialismus, und, ne, also Sozialismus ist erstmal ja nur eine Weltanschauung oder ein Prinzip, eine politische Theorie, ein Prinzip und noch keine Politik. Die Politik muss man anhand dieser Prinzipien dann anfangen zu entwickeln. Und das wird nicht funktionieren, wenn wir uns nicht die Welt angucken, die im Jahr 2024 existiert, und das heißt eine weitgehend globalisierte kapitalistische Weltwirtschaft, die sich aber inzwischen schon wieder in so einer Art Fragmentierung befindet, aufgrund der Tatsache, dass bestimmte Konkurrenzen zunehmen, bestimmte Grenzen langsam erreicht werden dieser Vergesellschaftungsform, dieser ökonomischen Vergesellschaftungsform mit Blick auf Ressourcen, dass die ökologischen Folgen dessen unübersehbar sind, dass der Kapitalismus langsam beginnt, die außerökonomischen Grundlagen, die er aber dringend braucht, um existieren zu können, sukzessive zu vernichten und kaputt zu machen.
Langsam würden manche vielleicht bestreiten, sondern das ist jetzt schon längst im Werke ist.
Streicht das langsam.
Ja.
Mit zunehmender Geschwindigkeit, mit zunehmender Dynamik, mit zunehmender Fahrt, ja.
Gut, aber da ist jetzt natürlich, kann man sich auch die Frage, was ist die Perspektive? Ist die Perspektive eine neue, sozusagen soziale und ökologische Zähmung eines Kapitalismus, wie das ja durchaus erfolgreich auch sozusagen in den früheren Kapitalismen gelungen ist? Oder ist es eine Form von Transformation, die vielleicht ohne ein Ziel zu haben oder ein Ziel genau angeben zu können, dann doch auch diese Gesellschaftsform überwinden kann? Und welche sozusagen akzentuierteren Politiken braucht man da jenseits sozusagen des doch auch, wie soll man sagen, auch ein bisschen lahmen Linksliberalismus, der den Vorteil hatte, libertären Elemente des Versprechens vielleicht hochzuhalten, aber gleichzeitig so maßvoll ist, dass er nichts zu Wege bringt.
Naja, wir haben damals von links und libertär hier im Kreisky-Forum gesprochen und ja explizit nicht von liberal. Ja. Also Sozialismus und Liberalismus sind erstmal zwei Grundsätze.
Ja, aber du bist ja ein großer Freund davon, weil ich zitiere hier, das ist Engels Zitat, der Sozialismus ohne Liberalismus verdorrt der Sozialismus ganz von selbst. Das ist ja eine interessante Formulierung, die du da ausgegraben hast.
Ja, die habe ich deswegen ausgegraben, weil ich der Überzeugung bin, dass der Liberalismus und der Sozialismus die gleichen Wurzeln haben. Und im Kern ist der Liberalismus älter und der Sozialismus hat sich anhand der nicht erfüllten Verheißungen des Liberalismus entwickelt. Und Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, Demokratie als Grundlage nehme, dann ist schon klar, das hat eine gemeinsame geistesgeschichtliche Wurzel, aber es hat sich dann irgendwann eben auch voneinander getrennt. Und deswegen würde ich sagen, der Sozialismus ist nicht einfach nur ein Liberalismus mit ein bisschen sozialeren Vorstellungen, sondern nach meinem Dafürhalten geht der Sozialismus erstmal davon aus, dass in einer kapitalistischen Welt, vermittelt über also in einer Ökonomie, die sozusagen mit Wachstumszwang, mit permanenter Inwertsetzung menschlicher Arbeit und der Vereinvernahme von Naturressourcen vonstatten geht, die Freiheit eben an den Möglichkeiten dieser Gesellschaft endet. Und das bedeutet eben Klassenstrukturen, die nicht ganz so holzschnittartig sind wie in orthodoxen Vorstellungen, aber ich finde Klasse durchaus immer noch modern, um Gesellschaft zu beschreiben und auch noch wichtig, um Gesellschaft zu beschreiben, mit Inklusions- und Ausschlussmechanismen funktioniert, der über die Tatsache, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist und demzufolge auch über den Verkauf seiner eigenen Arbeitskraft oder eben über ererbtes Vermögen oder wie auch immer, sich die Voraussetzung selbst schaffen muss, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Und natürlich letztlich innerhalb dieser Gesellschaft auch nur die menschlichen Qualitäten zur Entwicklung kommen und zur Entwicklung gefördert werden, die für das Funktionieren dieses Systems gebraucht werden. Alle anderen werden genutzt, aber im Zweifelsfall auch eher zerstört oder übernutzt. Aber sie werden nicht gefördert und sie kommen nicht zu ihrer vollen Ausprägung. Und da unterscheiden sich eben Sozialismus und Liberalismus ganz fundamental. So. Der Punkt ist nur, dass sozialistische Strategien, egal ob sie nun reformerisch waren oder ob sie revolutionär waren, wenn man so will, ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auch getragen durch die Arbeiterbewegung, sehr auf Umverteilung gesetzt haben, sehr auf die, wenn man so will, Distributionskomponente gesetzt haben und auf etatistische Lösungen gesetzt haben, aber letztlich mit dem Ziel und von der Vorstellung beseelt waren, dass durch eine immer höhere Entwicklung auch der Produktivkräfte ein immer größeres Maß an Reichtum geschaffen werden kann. Und die Frage dann letztlich, und darauf verengte es sich, nur noch die ist, wer hat die Kontrolle über die Produktivkräfte? Ist es der Staat, nicht so sehr die Gesellschaft, oder sind es Private? Wird effektiv genug produziert, um genug Mehrwert zu verschaffen, um genug Überschüsse, um genug gesellschaftlichen Reichtum zu erzeugen, um möglichst viele Leute an diesem gesellschaftlichen Reichtum teilzuhaben. Und das waren die Auseinandersetzungen, in die ist die Arbeiterbewegung eingestiegen. Und das hat sie dann sehr erfolgreich über ein paar Jahrzehnte auch gemacht. Und man spricht ja nicht umsonst von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als dem sozialdemokratischen Zeitalter oder der goldenen Ära. Aber was dabei natürlich schnell vergessen worden ist, weil es sich auch auf den Nationalstaat fokussierte, ist, dass das Voraussetzungen hatte. Und zwar sowohl in Bezug auf das Vorhandensein billiger Naturressourcen als auch auf das Vorhandensein billiger Arbeit. Und spätestens zu dem Zeitpunkt, wo zumindest die sozialdemokratische Linie ihren Frieden gemacht hat und gesagt hat, mit den Verhältnissen ihren Frieden gemacht hat und gesagt hat, wir gehen jetzt hier in die Auseinandersetzung um die Verteilung des Mehrwerts, ist natürlich die Systemfrage, wenn man so will, nicht mehr gestellt worden. Und in den Ländern des real existierenden Sozialismus wissen wir, was passiert ist. Da hat sich die ganze Sache komplett blamiert und sie war weder in der Lage, größere Freiheiten zu schaffen, noch war sie ansatzweise in der Lage, effektiv genug zu produzieren, um wenigstens den Reichtum zu erzeugen, der mit den westlichen Maßstäben in der Konkurrenz der Systeme hätte Schritt halten können. Das funktioniert aber nun heute auch nicht mehr. Also wir wissen, dass die Möglichkeiten, menschliche Arbeit auszubeuten, dass die Möglichkeiten, Naturressourcen auszubeuten, dass die Möglichkeiten, nicht ökonomische Ressourcen der Gesellschaft anzuzapfen, enden. und zwar spürbar und massiv enden. Und das gibt derzeit aus einer linken Perspektive und deswegen setze ich mit dem Buch an und fassen sich ja dann auch im Einzelnen zumindest mit den Grundlinien, von denen ich ausgehe, davon ausgehe, dass sie programmatisch verarbeitet werden müssen. Darauf hat die Linke, weder die sozialdemokratische noch die, wenn man so will, Revolutionäre, die seit 1989-90 sowieso ein Legitimationsproblem hat, eine adäquate politische Antwort.
Also vor allem auf die ökologischen und aber auch sozusagen auf die Frage, wie man diesen Kapitalismus zähmt. Aber deine Auseinandersetzung in diesem Buch ist ja auch natürlich eine Auseinandersetzung mit deiner eigenen Partei oder mit Protagonisten und Traditionsströmungen in deiner Partei, die aber sozusagen ja natürlich auch vorhanden sind jenseits deiner Partei. Also ja, klar. Sozusagen diese Frage eines fast nationalistischen Linkspopulismus, wo es ja eine starke Strömung in eurer Partei gegeben hat, die gibt es ja anderswo auch. Sicherlich hier gibt es auch in Österreich Leute, die dafür empfänglich wären, aber in Ländern wie Frankreich mit Mélenchon und so weiter ist es natürlich noch viel präsent, sozusagen dominanter, kann man sagen, oder hegemonialer. Gegen eine solche Linie hast du dich ja auch stark immer gestellt und diese Auseinandersetzung auch in deiner Partei geführt. Die wird jetzt ja auch natürlich geführt von Protagonisten außerhalb der Partei, durch Sarah Wagenknecht, die wir übrigens hier auch schon mal hatten. Ist ja nicht so, dass wir nicht mit allen Positionen, auch die wir nicht teilen, Gespräche führen. Aber das ist ja eine starke Auseinandersetzung, die du auch jetzt noch in der Partei führst, oder?
Also bei Sarah Wagenknecht ist ja erstens, man soll sowieso auch Leute einladen, die Position vertreten, die man nicht unbedingt teilt. Davon lebt Demokratie. Und mir macht es schon auch ein bisschen Sorgen, dass inzwischen so eine generelle Tendenz existiert, sich überhaupt nur noch mit Meinungen auseinanderzusetzen, die man selber teilt. Weil dann kann man sich es eigentlich auch sparen. Und alles andere zu verdammen und mit Fatwas zu überziehen. Ich meine, wir sind ja nicht der Teheraner Wächterrat. Aber weil du Sarah Wagenknecht gerade sagst, man weiß ja nicht so richtig, mit welcher Position von ihr man sich jetzt eigentlich auseinandersetzt. Weil sie hat ja durchaus Metamorphosen und Häutungen vollzogen. Also als ich sie kennengelernt habe, war sie die Grande Dame des Parteikommunismus, also das letztlich irgendwie der Überbleibsel, der Verteidiger des real existierenden Sozialismus. Sie begann dann in den Jahren darauf, sie hat sich übrigens auch mal schwer dagegen gestellt, dass man ansatzweise sowas wie praktische Politik macht. Mhm. Also dass man anfängt, eine Politik zu machen, wo man, mit der man auch scheitern kann, wo man beweisen muss, dass innerhalb demokratischer Verhältnisse, also die Nagelprobe, ob das was taugt, was man erzählt. Ne? So, also das hat sie immer abgelehnt. Sie hat dann in den Nullerjahren so ein bisschen, ich würde mal sagen, die ordoliberale Schleife genommen, gemischt mit so keynesianischen Versatzstücken, also aus den 70er Jahren, auch mit einer nostalgischen Verklärung irgendwie des Sozialstaats der 70er Jahre. Und nachdem sie irgendwie zunächst Oskar Lafontaine und die Fusion von WASG und PDS zur Linken arg bekämpft hat, war sie 2 Jahre später dann sozusagen ganz auf der Linie dessen, was Oskar Lafontaine so erzählt hat. Ne? Und da mischte sich natürlich immer so eine leicht rassistische Konnotation mit rein. Inzwischen ist sie ganz offensiv im Bundestag die Partei oder vertritt Positionen, wenn sie die Bundesregierung danach fragt, wie auf den Bahnhöfen, wie sozusagen die Nationalitäten der Straftäter auf den Bahnhöfen der Deutschen Bahn sind, da ist ganz klar sozusagen, wo da der Hase langläuft. Das hat auch mit linker Politik aus meiner Perspektive gar nichts mehr zu tun. Und auch Konservative waren ja in der Geschichte hin und wieder clever genug, um sowas wie Umverteilung für den sozialen Frieden zu fordern. Das ist ja nichts, was die Linke für sich monopolisiert hatte in der Geschichte. Ne? So. Nein, der Punkt ist, eine Linke, eine sozialistische Linke hat mal als internationalistische Linke angefangen. Also die Befreiungsvorstellung der Sozialistinnen und Sozialisten war immer eine universelle Befreiungsvorstellung. Niemals nur eine, wenn man so will, nationalstaatlich vorgestellte Befreiungsvorstellung. So wie die Französische Revolution in ihrem Ursprung auch mal eine Menschheitsbefreiungsrevolution war und nicht einfach nur eine Dekapitierung des Königtums und die Einführung der Verfassung in Frankreich. Ja? Also in Frankreich sahen sich die Revolutionäre als die Vorhut des Menschengeschlechts. Und was sie dort vollziehen wollten, war die Befreiung der gesamten Welt, der gesamten Menschheit. Insofern war der Anspruch, auch der liberale Anspruch im Ursprung mal, durchaus ein universaler. Und der sozialistische Anspruch war es anfangs auch. Er wurde dann national, als die Sozialistinnen und Sozialisten begannen, mit einer erstarkenden Arbeiterbewegung, sich stark auf den nationalen Politikraum zu konzentrieren, in der sie das Angebot zum Mitmachen bekommen haben gegen, und sie wurden ja immer als vaterlandslose Gesellen denunziert, natürlich gegen die Anerkennung bestimmter nationalstaatlicher Rahmenbedingungen. Und das war letztlich ja auch der Steuerungsraum des Nationalstaats war naturgemäß nicht die ganze Welt, sondern der Nationalstaat. Und wenn du im Nationalstaat Politik machst, musst du innerhalb des Nationalstaats versuchen zu liefern. Das heißt, auch die Arbeiterbewegungen waren keine internationalen Arbeiterbewegungen, ja, aller tollen Arbeiterlieder zum Trotz, sondern waren zunächst Arbeiterbewegungen, die sich nationalstaatlich konstituierten und trotz, wie gesagt, der Internationale, die sicherlich in jedem Arbeiterlokal gesungen worden war, als der Erste Weltkrieg anfing, sind nahezu alle nationalen Sozialdemokratien bereit gewesen, ihren jeweiligen Herrschern in den Krieg zu folgen. Das dürfen wir ja alles nicht vergessen. Und ich glaube tatsächlich, dass sozialistische Ansprüche heute dem Grunde nach nur internationalistische sein können. Weil wenn ich sage, es geht um die Freiheit aller Menschen und jedes Einzelnen, und Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit sind die Maßstäbe dafür, dann kann ich eigentlich nicht sagen, warum es einen Unterschied machen soll, ob Menschen im Senegal leben oder in Venezuela leben, in Deutschland leben oder in Russland leben. Also müssen eigentlich der Grundanspruch müsste sein, egal wo auf dem Globus die Menschen leben, sie müssen die gleichen Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit haben. Und dass das nicht trivial ist, in einer Welt, die nach wie vor von Nationalstaaten dominiert sind, wo die Nationalstaaten die entscheidenden politischen Akteure sind, ist mir schon klar. Aber ich glaube, dass man den Anspruch niemals aufgeben darf. Und das passiert halt dann doch relativ schnell, wenn ja, es um Macht und um die Beteiligung an Macht in Nationalstaaten geht, dass die universalistische Dimension verloren geht. Dann schneidet man sich aber was Wichtiges ab.
Aber ganz antinationalistisch sind sie ja nicht, weil manche Nationen finden sie ja doch ganz gut. Die sind aber komischerweise dann sowas wie Russland und so weiter. Und da geht es ja jetzt nicht nur um die Frage von Nationalismus versus Internationalismus, sondern tatsächlich auch um die Frage, was ist eigentlich die Freiheitsvorstellungen, die man als Zeit, als Sozialist des 21. Jahrhunderts hat. Ja? Also es gibt ja sozusagen auch autoritäre Versuchungen in der Linken. Und das wissen wir ja auch. Ja.
Natürlich gibt es autoritäre Versuchungen. Also immer da, wo es die Vorstellung gab, dass man irgendeinen Schalter umlegen oder irgendwie per revolutionärem Akt die Macht ergreifen kann, wird natürlich plötzlich relativ schnell klar, dass die Macht eher einen ergreift als umgekehrt. Ne? Und dass das dann gewissen Dynamiken folgt. Also ich glaube, Rosa Luxemburg war es, die irgendwann mal gesagt hat, dass in Russland die Frage des Sozialismus zwar gestellt, aber nicht beantwortet werden könne. Aber Lenin und nach ihm Stalin haben sie versucht zu beantworten. Und um die Macht zu erhalten, haben sie ein furchtbares, also letztlich terroristisches Regime entwickelt. Aber wir gehören ja zu denjenigen, die zumindest sagen können, wir handeln heute im Bewusstsein dieser Geschichte. Das heißt, wir müssten besonders sensibel sein. Und das bedeutet für mich natürlich, dass eine linke Partei, eine sozialistische Partei, viel mehr Bürgerrechtspartei sein müsste, als es alle anderen zusammen sind.
Ja? Selbstverständlich.
Ich meine, die FDP hat ja inzwischen, die war ja mal tatsächlich eine Partei, die von Bürgerrechten was gehalten hat. Ich erinnere mich, dass meine Bundesministerin bei der Einführung des großen Lauschangriffs zurückgetreten ist. Heute ist die FDP, hat mit Bürgerrechten so viel zu tun wie Sägefisch mit Hobeln. Das muss man ja ganz klar sagen. Aber die Linken haben es leider auch oft genug nicht. Das ist dann ein Problem, da bin ich sofort in der Auseinandersetzung und sage, das können wir nicht machen.
Einer deiner Sätze, die du im Buch hast, die Linke, du hast es ja auch schon angedeutet in anderen Worten, muss sowohl utopischer als auch realistischer werden. Also das Utopische sozusagen, dass man die Ziele nicht aus den Augen verlieren kann, und haben wir schon besprochen. Und den Realismus, von dem haben wir ja dann auch schon einen Gedanken davon bekommen, dass es keinen Sinn hat, irgendwelche Fantasien zu entwickeln, sondern dass man dann auch auf der Ebene der kleinen Schritte, die aber doch in eine Richtung führen müssen, sein muss. Was wären denn so die kleinen Schritte, auch aus der Erfahrung eines Kommunalpolitikers, einer durchaus großen Stadt, aber immerhin einer Stadt oder eines Landes in dem Fall, eines Bundeslandes, was so Schritte sein können, die doch über das übliche technokratische Tagesverbessern dort und Tagesverbessern da hinausgehen?
Naja, du hast es eben schon ganz richtig gesagt, eine Linke, die tagsüber sich mehr oder weniger am Business as usual vergnügt, um dann abends im Lokal das Wolkenkuckucksheim aufzureißen, die kannst du vergessen. Die kannst du in der Pfeife rauchen, die braucht kein Mensch. So. Aber natürlich war das ganz oft die Realität, auch der sozialdemokratischen Bewegung vor über 100 Jahren, dass man tagsüber Business as usual gemacht hat, aber durchaus im Übrigen damit den Kapitalismus auch verändert hat und zum Teil auch revolutionär verändert hat. Wiederum mit anderen Konsequenzen, über die sich zu reden jetzt hier ein bisschen weit führen würde. Aber natürlich ist eine Form von, also zum einen, dass überhaupt sowas durchgesetzt werden konnte wie allgemeine Rechte für alle. Das war ja nicht das Ergebnis Liberalen, sondern es war am Ende das Ergebnis des Handelns der Arbeiterbewegung. Ob das das allgemeine Wahlrecht ist, ob es das Frauenwahlrecht ist, etc. pp. Also so bestimmte Grundstrukturen demokratischer Verhältnisse, von der heute die Konservativen oder die Liberalen behaupten, sie hätten sie schon immer vertreten, musste die Arbeiterbewegung ihnen hart abringen. So, das muss man sich immer vor Augen führen. Trotzdem gibt es bei Marx ja diesen interessanten Gedanken und er hat sich ja mal gegen die utopischen Sozialisten oder hat sich hart mit denen auseinandergesetzt und fand da manchmal auch scharfe Worte. Wenn es darum ging, Vorstellungen von Welt zu imaginieren, die nicht irgendwo in der existierenden Wirklichkeit ihre Anknüpfungspunkte haben. Ja, es muss, also deswegen müsste eigentlich eine Linke heutzutage auf die Suche gehen nach den Anknüpfungspunkten, nach den Bewegungen, nach den Akteurinnen und Akteuren und auch nach den objektiven Interessen, die an der Veränderung der bestehenden Zustände ein Interesse haben. Und ich nehme jetzt mal so ein Beispiel. Du hast vorhin gesagt, wir wissen nicht, wo das Ganze hinführt. Im Augenblick haben wir sozusagen so eine autoritäre Zurichtung des Kapitalismus, gekoppelt mit ökologischen Modernisierungsvorstellungen. Man kann sagen, dem Kapitalismus ist schon so oft sein Totenglöckchen geläutet worden, vielleicht ist es ja auch diesmal wieder nur falscher Alarm und er kriegt die Kurve, weil sich das mit Technik alles regeln lässt und weil sich das als sozusagen eine ökologische Modernisierung den nächsten Wachstumsschub, die nächste Phase kapitalistischer Dynamik einleiten kann. Ich habe in dem Buch, das mache ich aber jetzt hier nicht, führe ich jetzt hier nicht aus, begründete Zweifel daran gesät oder glaube, begründete Zweifel daran sehen zu können, dass das diesmal wieder so gut geht. Und trotzdem sind natürlich diejenigen, die jetzt auf eine ökologische Modernisierung hinarbeiten, in der Tendenz eher Verbündete für sozialistische Linke als diejenigen, die den fossilen Klassenkompromiss der 60er, 70er Jahre erbittert verteidigen. So. Also soweit zum Thema Allianzen. Wo sucht man seine Allianzen? Man sucht seine Allianzen natürlich dort, wo Menschen in der Tendenz wenigstens dasselbe Problembewusstsein haben wie man selbst und versuchen, daran irgendetwas zu verändern. So. Das bedeutet für mich konkret, ich habe mich immer mit jemandem auseinandergesetzt, wie Sarah Wagenknecht, die allen Ernstes vor 3 Jahren erklärt hat, die Grünen seien die gefährlichste Partei im Deutschen Bundestag, weil die den Deutschen ihr Schnitzel und ihr Auto wegnehmen wollen. Ne? Und uns jetzt auch noch vorschreiben, also ja. Und noch vorschreiben wollen, wie wir zu heizen haben. So, ne? Also das ist reaktionärer Mist, das sozusagen hat mit sozialistischer Politik und linker Politik nichts zu tun. Bodo Ramelow in Thüringen dagegen versucht was anderes. Er versucht, Leute, die gegenüber diesen Modernisierungsvorstellungen eine Skepsis haben, was ich übrigens auch verstehen kann, weil die seit 1989, 90 ununterbrochen gesellschaftlichen Wandlungsprozessen ausgesetzt waren und da eine Veränderungsmüdigkeit da ist. Eine Krise jagte die nächste. Dann kam Corona. Dann kam der Krieg Russlands gegen die Ukraine und. Ne, so. Er versucht, die Leute zu Verbündeten zu machen, indem er zum Beispiel sagt, okay, wenn hier Solar- oder Windparks etabliert werden, dann regeln wir gesetzlich, dass die Gemeinden und die Bürgerinnen und Bürger an den Erlösen dieser Windparks zu beteiligen sind. Wenn ich das tue, dann verändere ich sofort die Perspektive. Vorher ist das für die alles Teufelszeug, was ihnen die Grünen wieder überhelfen wollen, um sie in ihrem Lebensstil zu kujonieren und um ihnen sozusagen ihre persönliche Biografie wegzunehmen. In dem Augenblick, in dem ich sie aber daran beteilige, mache ich sie plötzlich zu Akteuren und fange an, eine Motivation in ihnen zu erzeugen, sich also diese Veränderungsprozesse auch als was Positives zu sehen und als was nicht ihr Lebenseinstellungen entwertet oder ihre Lebenserfahrung entwertet, sondern etwas, was ein Prozess ist, in dem sie selber als Beteiligte auch sich erfahren können und damit sozusagen aus so einer Ohnmachtsposition in eine Position des Handels, in eine Position der Veränderung dieser Verhältnisse geraten. In Berlin.
Aber theoretisch könnte man ja auch sagen, wir müssen nur ein bisschen auf die Zeit schauen, aber deswegen kann man ja diesen Punkt noch mal kurz antippen. Man kann ja auch sagen, die Windparks kann man sowieso staatlich, gesellschaftlich aufbauen. Warum muss man sie unbedingt privat durch private Unternehmen aufbauen lassen? Könnte man ja theoretisch.
Richtig, ja. Richtig. Das wäre ja, meine grundsätzliche Haltung wäre ja auch, lebenswichtige Infrastrukturen, lebenswichtige Grundgüter, auf die jeder Mensch angewiesen ist, müssten bereitgestellt werden durch öffentliche Infrastrukturen oder durch eine harte öffentliche Regulierung. Das wäre mein Herangehen an die Sache. So, was ist die Aufgabe oder was muss in einer Gesellschaft wie unserer sichergestellt werden, damit keiner sich Sorgen machen muss?
Oder was ist Markt und was ist sozusagen von Gesellschaft sein? So. Gab es ja auch mal Debatten über Marktsozialismus und so weiter.
Richtig.
Alles ja keine völlig uninteressanten
Richtig.
Historischen
Richtig.
Erfahrungen.
So. Und auch da kann man ein paar Koordinaten aufmachen und sagen, alles, was sich in die Richtung bewegt, und da ist eben ein Schritt in Thüringen unter den konkreten Bedingungen, die kriegen eben die Windparks nicht hin. Das bundesdeutsche Energieregime ist nicht dazu angelegt, sozusagen staatliche Windparks oder öffentlich geförderte Windparks. Na, öffentlich gefördert sind sie meist schon. Also da fließt ja ein Haufen öffentlicher Kohle rein. Aber wir haben in der Bundesrepublik Deutschland kein Energiewirtschaftsgesetz, was eine öffentliche Energieversorgung positioniert. Derzeit haben wir dafür auch keine Mehrheiten. Aber erstmal grundsätzlich die Sensibilität dafür zu erhöhen, dass so ein Grundgut wie die Versorgung mit Energie oder die Versorgung mit Wärme für alle Menschen gesichert sein muss, bevor man über alles Weitere redet, schaffe ich in der Tendenz natürlich eher damit, dass ich solche Politik mache, wie Bodo sie da in Thüringen macht. Wir haben in Berlin jetzt gerade das Wärmenetz rekommunalisiert, wir haben das Stromnetz rekommunalisiert, wir haben das Wassernetz rekommunalisiert. Das ist schon eine ganz grundlegende, finde ich, programmatische Ansage für eine moderne sozialistische Partei zu sagen, bestimmte Basisgüter, die alle Menschen brauchen, auf die alle Menschen angewiesen sind, können nicht allein durch den Markt organisiert werden, sondern müssen in öffentlicher Regie oder mit starker öffentlicher Regulierung bereitgestellt werden. Würden wir das übrigens als Linke in Deutschland zu einem Thema machen, machen wir auch, aber viel zu zurückhaltend und meist auch noch viel zu sehr in den Kategorien, es muss dann auch unbedingt ein staatlicher Konzern sein oder es muss unbedingt verstaatlicht werden. Ja. Ist auch sehr oftmals sehr, sehr altbacken und unoriginell. Aber da wären wir als Linke im Übrigen in Deutschland eine Partei, die ein Alleinstellungsmerkmal hätte, wenn wir das konsequent programmatisch durchbuchstabieren.
Ihr habt ja einiges gemacht, was ja auch die Liberalisierungs- und Privatisierungswahnsinn zurückgenommen hat. Das hast du schon genannt. Wasserversorgung, Strom- und Gasnetze und so weiter und so fort. Man könnte auch weiteres tun, nämlich kommunalen und genossenschaftlichen Wohnbau stärker führen und so weiter und so fort. Ein bisschen heißt es sozusagen, die Perspektive für den Sozialismus in Berlin ist das, was wir in Wien haben. Aber, das war jetzt nur sozusagen ein Aperçu zum Abschluss und ich muss jetzt leider sagen, es ist der Abschluss von dieser Runde, weil wir müssen uns nach 57 Minuten an dieser Stelle bei den Zusehern von W24 verabschieden. Ich danke dir bisher für dieses Gespräch, lieber Klaus, und Ihnen im Saal für die Aufmerksamkeit. Wunderbar, dass du mit mir hier gesprochen hast.